Charaktereigenschaft Gottes, die ihn maßgeblich auszeichnet, und zwar Gott ist Licht. Und bevor wir dahin kommen, möchte ich mal noch ein Stück einen Grund legen der ganzen Sache. Das heißt, wir werden uns am Anfang mal über die Wege Gottes unterhalten, die wichtig sind jetzt für diese Zeit. Und Alex hat es letzte Woche auch mit erwähnt, diese Stelle aus dem Psalmen, wo geschrieben steht, dass das Volk Israel hat die Wunder Gottes erlebt, die Zeichenwunder. Aber nur Mose kannte die Wege und das Herz Gottes. Deswegen wollen wir uns am Anfang über die Wege Gottes gerade jetzt für diese Zeit mal unterhalten. Es ist ein Gleichnis von Jesus, was ich noch, das habe ich schon mehrmals gebracht, noch mal reinbringen möchte. Und daran kannst du vieles einordnen, was jetzt weltweit geschieht, was noch kommt, und viele Schriftstellen, auch was die Endzeit betrifft, kann, wenn du dieses Gleichnis verstanden hast, dann kannst du das richtig in die richtige Richtung bringen, einordnen, und du weißt, wo wir stehen und was kommt. Und dann werden wir uns weiter dahingehend beschäftigen, weil das Ganze mündet dahin, dass es Kinder des Lichts gibt und Kinder der Finsternis und dass unser Gott ein Gott des Lichts ist und was das für Konsequenzen nach sich zieht für uns, die wir sorgen, dass wir Kinder Gottes sind, die geliebt sind, Kinder des Lichts. Und wir werden heute maximal eine Konsequenz nochmal, die sich daraus ergibt, mal betrachten können, und wir werden es dann sicher weiter fortsetzen. Ihr könnt schon mal aufschlagen, Matthäus 13, das Gleichnis beginnt ab Vers 24. Es ist aber so, dass man diese ganze Thematik, ich verweise in dem Zusammenhang nochmal auf die zwei Artikel, wir haben ja schon mal mehrmals darüber gesprochen, aber ich merke in Gesprächen mit den Geschwistern, dass im Alltag dann vieles verschwimmt und dass diese Artikel schon sehr umfangreich waren. Schaut es nochmal rein, der Tag des Herrn und die 70. Jahrwoche von Daniel, damit hast du zwei Schlüssel, um die Endzeit zu verstehen. Und das Gleichnis, was Jesus hier bringt in Matthäus 13, ab Vers 24, hier spricht Jesus selbst von dem Tag des Herrn. Und er gleitet das in ein Gleichnis. So, aber ich schicke euch nochmal einen anderen Schlüssel voraus, um die Endzeit zu verstehen, um die jetzige Zeit zu verstehen, das, wo wir stehen und wo es hingeht. Und um die Schriftstellen klar einzuordnen, musst du wissen, dass Gottes Wege mit drei verschiedenen Gruppen von Menschen unterschiedlich sind. Und wenn du das alles in einen Sack haust und die Bibelstellen dann, die für Israel gelten, für die Gemeinde dann anwendest, dann kommst du in die Irre oder umgedreht genauso. Das heißt, Gott hat in der letzten Zeit einen klaren Weg für Israel als Nation, einen Weg für die Brautgemeinde, die aus Juden und Heiden besteht, wo wir als die Nation dazugehören, und Gott hat einen Weg für ich sage nicht Ungläubige oder Gottlose, sondern wir werden es in den Schriftstellen noch erkennen, die werden bezeichnet, der Rest der Menschheit, diejenigen, die sich weigern, dem Evangelium von Jesus Christus und der Liebe des Vaters zu glauben. Denn jeder, der heutzutage nicht glaubt, der das Evangelium gehört hat und es abgelehnt hat, aus welchen Gründen auch immer, und die Palette reicht von, ja, was, ich kann nicht glauben und ich bin doch ein guter Mensch und was soll mir das Evangelium an Gott? Guck mal den Christen an, wie schlimm der lebt. Ja? Und da muss doch Gott mit mir zufrieden sein. Ich bin doch ein guter Mensch. Und diese Aussage ist in unserer Nation so stark vertreten. Und viele Christen haben auch das irgendwo im Herzen, sagen, na, dieser, auch wenn er sich nicht richtig bekehrt hat, da geht es besonders in die Kirche, ist getauft und konfirmiert, aber irgendwo nicht wiedergeboren. Und Gott wird es doch irgendwie anerkennen. Dieser Humanismus, da steckt so stark in unserer Nation und auch in den Christen drin. So, und das muss irgendwo entwurzelt werden, das muss gezogen werden, und diese Schriftstellen dienen dazu, über die wir heute am Anfang sprechen werden, weil die Wege Gottes sind glasklar. Seine Liebe ist übernatürlich Agape und hundertprozentig. Sie ist verzehrendes Feuer. Und sein Zorn ist übernatürlich hundertprozentig ebenso ein verzehrendes Feuer. So, und das beides musst du zusammenbringen. Die drei Wege, nochmal, Gott hat einen Weg in der Endzeit mit Israel, gibt es viele Schriftstellen aus dem Alten wie im Neuen Testament, selbst in der Offenbarung und Matthäus 24. Und Gott hat einen klaren Weg für die Brautgemeinde und für diejenigen, die sich weigern, dem Evangelium zu gehorchen, zu glauben, zu gehorchen. So, und der Hauptschwerpunkt jetzt in dieser Zeit im Herzen Gottes liegt auf der Brautgemeinde von Jesus Christus. Alles, die ganze Terminologie, also wie sich was entwickelt und die Zeitabläufe sind an einem Punkt, von einem Punkt abhängig, wie die Brautgemeinde Jesu Christi sich vorbereitet hat. Denn erst dann, wenn die Gemeinde bereit ist, sagt Gott der Vater, jetzt geht's los. Und Jesus kommt zurück für seine Braut erstmal. Amen. Das heißt, der Hauptfokus Gottes jetzt in dieser Zeit liegt auf uns, die wir sagen, dass wir Kinder Gottes sind, Kinder des Lichts, die wir an Jesus glauben, wie wir gesungen haben, die wir Jesus lieben und die wir uns zur Braut von Jesus Christus zählen. Auf uns liegt die Hauptfokussierung des Vaters, weil er möchte eine reine, makellose, tadellose Braut für seinen Sohn. Amen. Jesus ist bereit. Er könnte heute schon kommen. Wer nicht bereit ist, sind wir. Wenn Jesus heute käme, wären viele, die denken, die zu seiner Braut gehören, nicht mit dabei. Deswegen, das Herz des Vaters ist voller Liebe, sagt er, bereitet euch vor. Amen. Dass ihr bereit seid, wenn es soweit ist. Und dann wird er, wenn die Vollzahl der Nationen eingekommen ist, wird er sich Israel zuwenden. Und das Volk Israel wird dann, wenn Jesus sichtbar kommt, sich an die Brust schlagen, wird Buße tun. Es gibt mehrere Stellen, Offenbarung 1, 7, Saraja 12. Sie werden wehklagen über den sie durchbohrt haben. Das heißt, das eine Drittel der jüdischen Bevölkerung, die diesen kommenden Holocaust des Antichristen überleben wird, die werden in einem Augenblick Buße tun. Und in Römer 9 bis 11 beschreibt das Paulus, kann denn ein Volk an einem Tag geboren werden? Und wenn Gott sich diesem Volk zuwendet, wieder ganz neu, bedeutet das Leben für die ganze Welt. Aber ich möchte, das sprengt absoluten Rahmen, über Israel jetzt zu sprechen. Und wir wollen uns mal auf uns fokussieren, auf die Brautgemeinde aus den Nationen. Wir sind keine Juden, wir sind Gläubige an Jesus aus den Nationen. Und wir wollen uns darauf fokussieren, was wichtig ist für uns. Und wir wollen das mal im Zusammenhang sehen, Gottes Wege mit den Nationen. Und genau das beschreibt Jesus hier in diesem Gleichnis Matthäus 13. Nehme dann nur die Auslegung ab Vers 36, aber 24 bis 30 erkennt das Gleichnis, ne? Wo Jesus, ich erwähne es nochmal, wo Jesus dort sagt, dass ein Bauer sät seinen Samen aufs Feld und in der Nacht kommt sein Feind und sät dann eine Art von Samen, die dem Weizen ähnlich ist, aber Unkraut, unbrauchbar. So, und dann wird das Feld kultiviert, wird weiter bewässert, bearbeitet. Und dann kommt die Zeit, wo die Pflanzen aufwachsen und dann kommen seine Farmarbeiter, also seine Landarbeiter und sagen, guck mal, hier, wir haben unterschieden, hier wächst der wahre Weizen und dieser Lolch. Das ist eine Art Gewächs in Israel, was ähnlich aussieht wie Weizen. Und das wächst ja mitten in unserem Feld. Wir haben das ja nicht gesät und du hast es nicht gesät. Wie kommt denn das rein? Und damit es diese guten Pflanzen nicht erdrückt und verdrängt, lasst uns diese Pflanzen ausreißen. Und da sagt der Farmer, also der Bauer sagt dann, nein, wenn ihr diesen falschen Weizen, dieses Unkraut ausreißt, dann könntet ihr richtigen Weizen mit herausreißen. Na, das ist mir früher auch in unserem Garten passiert. Ich musste dann immer Unkraut jäten, bevor ich sonnabends dann, das waren noch andere Zeiten damals, ne? Bevor man dann sonnabends zum Fußball spielen gehen konnte, musste ich erst im Garten eine bestimmte Fläche Unkraut jäten. Das habe ich so gründlich gemacht, mit so einer großen Freude, dass ich dann, als wir verheiratet waren, diese Gartenarbeit meiner Frau überlassen habe. Aber mir ist es tatsächlich gelungen, wo die Pflänzchen so klein waren, dann doch ein paar gute Pflanzen mit rauszureißen. So, und so diese Befürchtung hatte dieser Bauer und hat gesagt, wenn ihr das jetzt macht, mein guter Weizen könnte mit ausgerissen werden. So sorgt sich Gott um den guten Weizen. Und dann sagt er, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Also lasst ihn in den Boden. Lasst auch diesen das Unkraut, lass es wachsen. Gießt es mit, die Sonne scheint, düngt es mit, lasst es wachsen. Aber dann kommt der Tag der Ernte. Und am Tag der Ernte werde ich euch aussenden, euch Landarbeiter, ihr werdet das Feld abernten und dann kommt die Trennung. Dann sortiert das Unkraut auf eine Seite und den Weizen auf die andere Seite. Der Weizen kommt in die Scheune und das Unkraut verbrennt noch auf dem Feld. So, Jesus bringt dieses Gleichnis und die Jünger haben es nicht gleich so richtig verstanden. Und deswegen fängt Jesus an, im Vers 36 die ganze Volksmenge nach Hause zu entlassen, ging ins Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und er antwortete und sprach zu ihnen, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Und der Acker ist die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Weltzeit, die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden. Sie werden alle Ärgernisse oder alle, die zur Sünde verführen und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln. Werden sie in den Feuerofen werfen, dort wird das Heulen des Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich des Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. So, und der gute Same ist der Menschensohn, der das Wort Gottes aussät. Und das Wort Gottes wird auf dieser Erde ausgesät, beständig, alle Zeit. Und gleichzeitig sät der Teufel seinen Samen dazwischen, nämlich Lüge, Vermischung, falsche Lehre. So, und je nachdem, welches Wort du empfängst, diese Frucht bringst du hervor. Und so lässt der Bauer, also das heißt Gott, lässt beides miteinander wachsen. Er lässt das Unkraut und den Weizen bis zur Ernte wachsen und genauso lässt Gott die Söhne des Bösen, die Söhne der Finsternis und die Söhne des Lichts, die Gemeinde, die Brautgemeinde Jesu Christi, bis zur Reife wachsen. Und dann kommt die Ernte. So, und die Ernte, sagt Jesus, ist das Ende der Weltzeit. Und das ist der Tag des Herrn, der im Alten Testament schon oft angekündigt wird, den Paulus beschreibt in den Briefen und der auch in Offenbarung steht, der Tag des Herrn, das ist das Ende der Weltzeit. So. Aber bis dahin, in dem Zeitraum befinden wir uns jetzt, wächst das Unkraut und der Weizen parallel nebeneinander her. Das heißt, wenn du in unsere Gesellschaft reinschaust, in unserer westlichen Welt, hast du mehr Unkraut wie Weizen. Das heißt, es wächst ganz viel Unkraut und die Christen sind in Deutschland sehr, die Wiedergeborenen, knapp 2%, könnt ihr euch ausrechnen, sind sehr dünn gesät. Aber Gott lässt beides miteinander wachsen. Und dann denkst du, warum richtet Gott das jetzt nicht? Warum greift er jetzt nicht ein? Warum nimmt die Sünde überhand? Warum wird das immer mehr? Wir werden ja erdrückt von diesen ganzen Ereignissen. Gott lässt beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und erst an dem Tag der Ernte, am Tag der Ernte des Herrn, in einem Augenblick wird die Ernte angesetzt und dann erfolgt die Trennung. Und was uns als Gemeinde wachsen lässt, als Weizen, du brauchst diese Gnade, du brauchst diese Liebe Gottes, die dich bewässert, die dir Leben schenkt, die dir neuen Auftrieb und neue Ermutigung gibt. Genauso brauchst du die Furcht Gottes und seine Strenge, damit du im Rahmen bleibst. Und in dieser Geborgenheit zwischen Güte und Strenge Gottes wächst der Weizen empor. Und der Teufel hat schon von Anfang an, von der ersten Gemeinde an versucht, diese gute Saat zu vermischen und hat falsche Lehre reingeschickt in die erste Gemeinde schon. Das erste ist diese ganze gesetzliche Richtung und das zweite ist diese gnostische Richtung. Also was wir heute wiederfinden in Hyperquest, in vielen, vielen Gemeinden mit der Übergnade. Und diese gesetzliche Richtung nimmt aber auch, gerade in Südafrika habe ich jetzt gehört, wieder starke Fahrt auf. Wir müssen zurück zu allen in den alten Bund und alles halten, was dort der Fall ist. So. Und beides führt in die Irre. Es lässt dich nicht wachsen, es lässt dich nicht reifen. Und beides, sage ich mal, trägt in sich einen antichristischen Geist. Und das finden wir auch in 1. Johannes wieder, in 1. Johannes 2 wohl. Da schreibt Johannes, wir sind jetzt in der letzten Zeit und ihr wisst, dass der Antichrist kommt, also der Kommende. Es gibt mal einen Antichrist, ganz an der Spitze dieser Unkrautpflanze kommt dann ganz oben dieser Antichrist. Aber Johannes sagt damals schon, 1. Johannes 2, es sind viele Antichristen, viele falsche Propheten ausgegangen. Viele Antichristen sind in unserer Mitte. Sie sind von uns ausgegangen, sie sind aber nicht bei uns geblieben, weil sie nicht zu uns gehören. Das heißt, und da beschreibt er diese Gnostik. Ja? Sie trachteten nach höherer Erkenntnis und dann beschreibt Johannes 1. Johannes 4,4 beschreibt er dort, wie man diesen Geist erkennt. Sie haben geleugnet, dass Jesus in Fleisch gekommen ist. Die haben nur die Betonung auf den Geist gelegt, der Körper hat keine Auswirkungen, die haben das getrennt und dann solche Aussagen getroffen, wie bestimmte Bibellehrer auch hier in Deutschland immer mehr um sich werfen mit diesen Äußerungen. Das heißt, dein persönliches Leben, wie du dein Leben führst als Christ, hat keinerlei Auswirkungen auf deine Beziehung zu Gott, auf deine Ewigkeit. Und das ist eine falsche Lehre. Das ist ein falscher Christus. Weil der antichristische Geist, müssen wir ganz klar vom Wort her sehen, es hat durch die Geschichte hindurch mehrere Vorläufer des Antichristen gegeben. Zum Beispiel den Pharao, der das Volk Israel nicht aus Ägypten ziehen lassen wollte. Dann bis hin zu Stalin, Hitler, Nero früher. Und hat es all diese Vorläufer gegeben. Aber es gibt mal den ultimativen, den Antichrist, in den Satan Wohnung nimmt. Und genauso hat es in der Gemeinde diesen Geist des Antichristen gegeben, der sich widerspiegelt in der Offenbarung und der in der Zukunft auftreffen wird, in absehbarer Zeit. Es ist alles schon im Bürgen, in der Form der Person des falschen Propheten. Ne? Es gab schon immer falsche Propheten. Im Volk Israel standen falsche Propheten auf. Bei Micha war es ein wahrer Prophet und 400 falsche. Also wenn du das auf heute anwendest, könnte man fast tun. Ein wahrer, 400 falsche. So. Und was haben die falschen Propheten gemacht? Die haben den Menschen nach dem Wohlgefallen geredet, was die Menschen hören wollten. Und die haben die wahre Botschaft Gottes vernachlässigt. Und es macht den Unterschied, der wahre Prophet, schreibt dort Micha, und das liest du auch beim Jeremia, der steht im Rat Gottes. Die anderen stehen nicht im Rat Gottes. Sie predigen oder prophezeien aus ihrem eigenen Geist. Und wenn ein Prophet aus seinem eigenen Geist prophezeit, dann ist er infiltriert von den Mächten aus dem zweiten Himmel. Es gibt nämlich zweite Himmelsprophetien. Und im zweiten Himmel herrschen die gefallenen Engel. Und sie schicken auch Botschaften los. Und das ist Unkrautsamen. Entweder gesetzlich, wie damals, zurück zum Judentum, oder dann über Gnade, nur die Liebe, die Güte, Gnade Gottes, ohne die Strenge, ohne die Furcht des Herrn, ohne das Gericht, ohne den Zorn Gottes. Das wird dann prophezeit, das wird gelehrt und das kommt aus dem gefallenen Himmel, aus dem Hauptquartier des Teufels, der so viele wie möglich vom Weizen auf die andere Seite ins Unkraut verführen möchte. Und Jesus hat uns so deutlich gewarnt. Er hat gesagt, die Endzeit ist geprägt von Verführung. Und wenn Johannes das schon schreibt, in 1. Johannes 2, dass viele falsche Propheten ausgegangen sind, und wenn man die Kirchengeschichte mal nachliest, das Leben von Johannes, der ist ja 95 geworden, und die letzten Jahre hat er in Ephesus zugebracht. Und er allein hat dort einen mächtigen Kampf geführt im Geist, erstens gegen die Diana der Epheser. Er ist allein in diesen Tempel hineingegangen. Na, ihr kennt es ja, Diana der Epheser, wo Paulus dort war, gab es einen großen Tumult. So, aber Johannes, da hatte er ja schon, da war er schon im Himmel entrückt, hat die Offenbarung empfangen, ist in diesen Tempel und hat diesen geistlichen Kampf geführt gegen diese Macht und hat sie dort aus dieser Stadt vertrieben, apostolische Vollmacht freigesetzt in Jesu Namen. So, aber sein Hauptkampf bestand gegen diese gnostischen Lehrer. Und das nahm damals seinen Anfang. Und wie gesagt, heute findest du das in dieser Hypergrace-Bewegung 100%ig wieder. Und, aber das beschreibt er das, was der Geist des Antichristen ist und wo man ihn erkennen kann. Aber dieser Geist des Antichristen wirkt in einer falschen Lehre, weil was bewirkt er? Antichristos im Griechischen heißt gegen Christus, erstmal was gegen jemanden ist, anti. Aber das bedeutet auch anstelle Christus. Das heißt, du bist gegen Christus, du entfernst den wahren Christus, Jesus, und du setzt einen falschen Christus, ein Duplikat an dessen Stelle. Das bedeutet Antichrist. Gegen und etwas alles anstelle dessen setzen. So ist dieser Geist des Antichristen schon eigentlich schon seit dem Sündenfall am Werk. Weil er immer gegen Gottes Pläne war und hat was anderes eingebracht. Babylon, die Geburtsstätte von Religion, was du heute in der katholischen Kirche und anderen Systemen hundertprozentig wiederfindest. Die Geburtsstunde dessen liegt im alten Babylon. So, du hast diesen Geist des falschen Propheten, des Antichristen schon drin. Paulus sagt, wenn ihr ein anderes Evangelium verkündigt, was ich verkündigt habe, dieser Mensch sei verflucht. Selbst wenn ein Engel vom Himmel käme, euch ein anderes Evangelium verkündigen würde, dieser Mensch sei verflucht und dieser Engel mit. Weil es ist kein Engel Gottes, sondern es ist ein Engel Satans, der sich verstellt hat als Engel des Lichts. Und dort hat er an die Galater geschrieben, weil die Galater verführt wurden, zurück zum mosaischen Gesetz zu gehen, sich beschneiden zu lassen, alle Regeln zu halten und sind aus der Freiheit des Geistes gefallen. Und da sagt Paulus, wenn er diesen Weg weitergeht, ist Christus umsonst gestorben. Wenn er so weitergeht, seid aus der Gnade gefallen. Wer hat euch verhext? Wer hat euch verzaubert? Galater 3. Das ist Hexerei. Falsche Lehre. So, und dann, und da, das dort hat, Paulus hat in der Regel gegen diese gesetzlichen Lehrer starken Kampf gehabt und Johannes und Petrus mehr gegen diese, und Judas Brief, lässt mal durch, er redet gegen diese falschen Lehrer und haltet fest am wahren Glauben. Judas hat auch diesen Kampf gegen beide geführt, also der Halbbruder von Jesus. Versteht ihr, dass dieses Leben der ersten Apostel war geprägt von Verkündigung des gekreuzigten, auferstandenen Messias, Jesus Christus von Nazareth. Und es war gleichzeitig und geprägt davon, die Gemeinde zu lehren, zu wachsen, was wir noch kommen werden irgendwann, zu wachsen im Licht. Und gleichzeitig hatten die einen extremen Kampf, um diese Lehre sauber zu halten, damit ja kein Unkraut in die Gemeinde gesät wurde. Weil wenn das greift, das Unkraut wächst schneller wie der wahre Weizen. Und ich habe das gelesen in Ephesus, wo Johannes noch dort gelebt hat. Diese Gnostik, diese falsche antichristische Lehre, die hat so um sich gegriffen. Die hat Scharen, die Gemeinde in Ephesus, das waren Zehntausende, die hat Scharen von Gläubigen rausgeführt. Was hat die so fasziniert an dieser Gnostik? Ganz einfach. Da war keine Furcht Gottes. Du konntest leben, wie du wolltest. In die Versammlung gehen, Gott anbeten und im Alltag leben wie der Teufel. Und dann haben die dir gesagt, no problem. Lehrer Biljams, ne, hat man ja erst ausführlich drüber gesprochen. Dein Geist wird gerettet. Dein Körper hat nicht viel Wert. Der Körper ist Fleisch, das ist irdisch. Und du kannst damit machen, was du willst. Wenn du gerettet bist, dein Geist ist gerettet und kommt definitiv in den Himmel. Johannes hat so krass dagegen gearbeitet. Kommt euch das bekannt vor? Solche Lehren gibt es heute, auch nicht weit von uns hier. So. Und die Leute glauben das, weil das befriedigt das Fleisch. Wahre Propheten im Alten wie im Neuen Testament konfrontieren das Fleisch. Genauso wie das Amen dazu, ne? Wenn ihr nicht Amen sagt, macht es hier die Technik. Und das Kreuz von Jesus Christus konfrontiert immer das Fleisch. Es kämpft immer gegen unser Fleisch. Damit der Geist und die Seele sauber wird. Und das unser ganzes Leben hindurch. Und nur so wachsen wir als Weizen. Und wenn du dich weigerst, dich der Beschneidung des Kreuzes auszusetzen, dann wird es gefährlich. Dann kannst du als Christ vom Weizen in das Unkraut nicht sofort, es geht schleichend, abfallen. Das sind so einfach Grundmuster, wie du auch heute wahre und falsche Propheten unterscheiden kannst. Am Charakter, aber auch, was sie sprechen. So. Wenn man die Kinder des Bösen mal eine Charakteristik über sie gibt, mal eine ganz kurze, die Kinder des Bösen, sie gehören zum Reich der Finsternis, sind beherrscht vom Geist des Antichristen. Was passiert in einer Gemeinde, meine Frage, wenn der Geist des Antichristen wirkt? Also der den wahren Christus beiseite nimmt und etwas Falsches in die Mitte stellt. Wie fühlt sich das an? Was geschieht in einer Gemeinde, wenn du eine stark legalistische, also gesetzliche Lehre hast oder eine Hypocrisy-Lehre? Was passiert? Tod. Kein Leben. Christus, kommen wir noch drauf, ist das ewige Leben. Der wahre Christus ist das ewige Leben. Amen. Und wo er ist, da ist Leben. Und wo der Sohn Gottes nicht ist, ist kein Leben. 1. Johannes 4, dann ein paar Verse weiter. Wer den Vater und den Sohn leugnet, das ist der Antichrist, sagt Johannes. Das heißt, wenn du den wahren Jesus und den wahren Vater leugnest, dann ist der Antichrist in der Mitte. Das ist ein klares Indiz für den Islam. Der Islam leugnet den Vater definitiv. Gott ist kein Vater, das ist eine klare Aussage des Islam. Leugnet den Vater und den Sohn. Sie erkennen Isa an, Isa Masih, also Jesus Christus, als Prophet nach Mohammed, natürlich ein paar Stufen weiter unten. Und sie leugnen die Gottessohnschaft von Jesus. Also der Geist des Antichristen ist der Geist des Islam, genauso. Definitiv, hundertprozentig. Und diese Aussage muss in Deutschland von der Gemeinde wieder getätigt werden. Wir hatten das im Gebet, das Abend, jetzt am Mittwoch, und früh kam schon der Impuls, ne, von Bernd, und wir haben es abends aufgegriffen, wo der Herr uns nochmal ermahnt hat an Prophetien, die früher kamen, von Cindy Jacobs vor 14, 15 Jahren, dass der Geist des Islam Deutschland übernehmen möchte. So, die Gemeinde hat es verschlafen. Auch John Molinda hat gewarnt, wenn er nicht betet, wird die ganze Homosexualität, Lesbengeschichte Deutschland überrennen. Da hat noch nicht mal von Gender gesprochen, da sind wir jetzt. Die Gemeinde hat es bis auf ein paar wenige Ausnahmen schon ein bisschen verschlafen. So, aber der Islam versucht immer mehr, dieses Land zu übernehmen. So, was er damals nicht geschafft hat vor den Toren Wiens, zur Zeit von Martin Luther, versucht er jetzt durch Infiltration der Gesellschaft bis hin in Regierungskreise und schön viele Kinder. Ja? Was die Deutschen nicht machen, machen die Muslime, um die Gesellschaft zu durchdringen. Man sagt, für 2050 gibt es nur noch 50% Deutsche in Deutschland, wenn das so weitergeht. So, ich hoffe, der Herr kommt vorher wieder und so seid in einem gewissen Alter ermutigt, Kinder zur Welt zu bringen. Gewissen Alter. Bis zum gewissen Alter. Und so sind wir sehr dankbar über unser neues Enkel, preis dem Herrn. Halleluja. Genau. Das ist der Geist des Antichristen, der wirkt, der herrscht in unserem Land. Und da viele Christen lassen sich vom Islam verführen. Ich bleib mal hier üben, ne? Ist vielleicht besser. Ja. Okay. Es gibt gemeinsame Veranstaltungen. Der Willi hat mir das erzählt, bei ihm dort in der Nähe in Weinstadt, eine Kirchgemeinde, die gemeinsame Gottesdienste feiert mit Muslimen regelmäßig. Und dann lässt er diesen Mullah oder was das wieder heißt, Imam beten und dann betet der Pfarrer irgendein Gebet und sie haben ja alle denselben Gott. Ne? So. Da seht ihr, wie stark dieser Geist des Antichristen schon infiltriert ist. Davon redet man nicht. Das ist ganz klar ersichtlich, sondern wir reden jetzt auch von dieser anderen Seite, wo diese falschen Lehren in die Gemeinden, die doch bibelgläubig sind, Eingang, also versuchen, Eingang zu bekommen. was der neue Trend ist, dass man sich mit Engeln unterhält, welche, dass man sie fragt, in prophetischen Seminaren wirst du da trainiert, auch hier in der Region, wie man Kontakt bekommt mit deinem Schutzengel, um mit ihm zu sprechen, den Namen zu bekommen und was er dir vom Himmel so mitbringt. Wo steht das in der Schrift? Nirgendwo. Wenn solche Engel sich zu sowas herablassen, ohne einen Auftrag von Gott zu haben, sind es gefallene Engel, die sich verstellt haben als Engel des Lichts und die viele verführen. So, der Geist des Antichristen führt zur Gesetzlichkeit, zur Rebellion, zur Auflehnung gegen Gott und seine Ordnung. Das ist das, was wir in unserer Gesellschaft und der Gesetzgebung immer mehr erleben. Auflehnung gegen Gott und seine Ordnung. Das Gute wird bös genannt und das Böse gut. Das Ganze gipfelt im Antichristen und seiner Weltherrschaft. Auf der anderen Seite, die Kinder des Reiches sind die Kinder des Reiches des Lichts. In ihnen herrscht der Geist Gottes und nicht der Geist des Antichristen. Da ist Leben, da ist Freiheit, aber das ist genauso Erziehung zur Gerechtigkeit und Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Und das ist die Brautgemeinde von Jesus, die uns dann in Epheser 5 von Paulus beschrieben wird. Epheser 5, 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch irgendwas etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ist meine erneute Aufforderung für uns Männer, die Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde. Dann lasst uns aber mehr für Männer und Frauen weitergehen, dass wir als Brautgemeinde Jesu das Wasserbad des Wortes brauchen. Und dort reinigt uns Jesus durch sein lebendiges Wort, hier das Ganze von vorn bis hinten. Wenn ihr sowas hört, was auch hier auch in der Region verkündigt wird, wo gesagt wird, die Worte von Jesus vorm Kreuz haben für uns keine Bedeutung mehr. Das Alte Testament ist bloß ein beispielhaftes Buch. Das heißt, du brauchst gar nicht groß drin lesen. Dann die Worte von Jesus haben für uns keine Bedeutung, weil wir im Neuen Bund leben und das wurde zu den Juden im Alten Bund geschrieben. Für uns zählen nur noch die Briefe. So, Offenbarung vielleicht noch. Dort kannst du sehen, der wahre Christus wird beiseite gelegt. Er ist das lebendige Wort und er ist die Gesamtheit der Schrift. Ja. Und Jesus hat gesagt, lehrt, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe, nämlich den Aposteln. Wann hat er das befohlen, den Aposteln zu lehren? Dem Paulus nach der Kreuzigung, ja. Aber den anderen Aposteln, den anderen 10 oder 11, dann vor seiner Kreuzigung. Und diese Botschaft haben die ersten Apostel weitergegeben. Und dann kann man das nicht wegdiskutieren. Und selbst Paulus schreibt im Timotheusbrief, alle Schrift, damit meint er die Schrift. Damit meint er die ersten 5 Bücher Mose bis hin zu Maleachi, weil es damals gab es die Bibel noch nicht. Und wenn Paulus Schrift schreibt, meint er danach. Das ist das ganze Alte Testament. Und er sagt, alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Theophostes, also eingehaucht durch den Heiligen Geist und nützlich zur Lehre, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. So, und darum geht es, dass der Weizen wächst, brauchst du die Gesamtheit der Schrift. Paulus hat mit dem Alten Testament gearbeitet. Warum sagt man heute, das hat für uns nur noch eine allegorische Bedeutung? Falscher Apostel. Welcher Mensch kann sich anmaßen, zu sagen, dass die Worte des Sohnes Gottes, wo doch im Hebräerbrief, der Hebräerbrief damit beginnt, Gott sprach in den alten Zeiten durch die Propheten. Aber dann in unserer Zeit, schreibt der Hebräerbrief, sprach er durch seinen Sohn. Und welcher Mensch maßt sich an, dieses lebendige, fleischgewordene Wort Gottes, was in Ewigkeit war und Ewigkeit sein wird, was hier gesprochen hat, die Worte des Vaters, zu sagen, das hat für uns keine Bedeutung mehr. Falsche Lehre. Eindeutig. Wir reden nicht mit Namen, ihr müsst selber unterscheiden. Ich gebe euch bloß ein paar Handwerkzeuge. Weil jeder Christ sollte reif sein, das zu unterscheiden, damit er im Weizen weiter wächst. Amen. Und nicht verführt wird, auf die Unkrautseite. Aber lasst uns mal auf die Kinder des Reiches, die Kinder des Lichts. Da will Gott hin. Das ist sein Hauptaugenmerk, dass wir als die Brautgemeinde, die an Christus dranbleiben, und das ist mit Verfolgung verbunden, das ist mit Verleumdung verbunden. Dieser Dara hat mal was über mich erzählt. Das war mir neu, ich fand es total lustig. Aber ich dachte, Mensch, was die Leute so raushauen. Aber das hat mit Verfolgung zu tun. Das hat mit Bedrängnis auch im Geistlichen zu tun, weil der Geist des Antichristen versucht auch seinen Tod, seine Leblosigkeit, seine Schwere, seine Bedrückung auf die wahren Christen zu bringen. Deswegen haben wir immer mehr auch in Zukunft mit dieser Schwere, mit dieser Müdigkeit, hat mein Bruder erst vorgestern gesagt, dass er mit dieser extremen Müdigkeit zu tun hatte. Ja? Wir hatten nach dem Urlaub 14 Tage zu tun, um uns in diese geistliche Atmosphäre wieder einzufügen. Hier vor Ort. Das Erzgebirge ist geprägt von diesem. So, das ist uns, wenn wir im Ausland waren, gerade in Israel oder Moldawien, ist uns das so gegangen, aber das nach dem Urlaub. Oh, ja, ja. Aber wir sind auf einem guten Weg. Aber du merkst es, dass dieser Geist des Antichristen drückt. Na, das Unkraut und der Weizen, na, das Unkraut drückt. Und da musst du standhaft bleiben. So, aber wo Gott durch den Heiligen Geist hin will, ist, dass er sich durch Christus oder für Christus eine Gemeinde bereitet, die Christus sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich ist, ohne Flecken, ohne Runzel oder irgendwas anderes, heilig und tadellos, rein, heilig und tadellos, Licht wie der Vater, Licht wie Christus. Den Gotteslicht. Da will Gott mit uns hin. Und das ist eigentlich unser Hauptaugenmerk, wo wir uns drauf ausrichten sollten. Ja? Weil wir haben seit 2020, seit Corona, Lockdown und jetzt Ukraine-Krieg, kommt eine Erschütterung nach der anderen, jetzt kommt die Energiekrise und wirtschaftliche Zusammenbrüche, die sich anbahnen, ist natürlich alles lang geplant. Aber man hatte doch eine gewisse Zeit zu tun, um mit dieser Situation fertig zu werden, dass diese ruhigen Jahre zu Ende sind, diese fetten Jahre, ne? Und dass jetzt Jahre der Erschütterung, der Unsicherheit kommen, wo du morgen nicht weißt, was als nächstes dran ist. So. Aber Gott möchte unseren Fokus von diesen Dingen wegrücken, weil das gehört alles zu dieses Aufwachsen des Unkrauts. Bis zur Zeit der Ernte, sagt das Wort, werden solche Dinge geschehen. Müssen wir in Weisheit damit umgehen, aber das Hauptaugenmerk unseres Herzens muss darauf gerichtet sein, dass wir Licht sind, weil wenn der Tag der Ernte kommt und du hast nur geschaut, was mache ich jetzt, um den Gaspreis zu drücken, wo kriege ich noch billiges Holz her und wo nur deine Gedanken nur in diese Richtung gerichtet sind, wie packe ich meinen Fluchtrucksack und ähnliche Sachen, da kannst du alles machen. Aber was ist, wenn der Herr wiederkommt und du bist damit beschäftigt und nicht damit beschäftigt, Licht zu werden? Heilig, makellos, untadlich. Rein vor ihm. Das ist das Kennzeichen der Brautgemeinde. Und ich sage es nochmal, die Brautgemeinde erkennst du nicht in erster Linie daran, dass die Zeichen Wunder wirkt. Gott wirkt durch die, versteht mich nicht falsch, Gott ist übernatürlich und er wirkt in der letzten Zeit. Zeichen, Wunder, Heilung, Freisetzung, übernatürliche Dinge durch seine Brautgemeinde. Aber das sind Zeichen, laut Markus 16, die denen folgen, die glauben. Und wer sind die, die glauben, die an Christus bleiben, im Weinstock, in der Rebe, und die sich zubereiten lassen als Söhne des Töchter des Lichts? Denen werden diese Zeichen folgen. Das heißt, zuerst der Vater, dann Jesus, Heiliger Geist, dann unsere Beziehung zu ihm, dass wir Licht werden, und dann kommt die Wunder und Zeichen. Wenn du das umdrehst, bist du schon wieder auf der hundertprozentig ein Kandidat für Verführung. Das sind meine Worte, das hat schon Derek Prinz gesagt. Und er lebt schon eine Weile nicht mehr und heute sehen wir 20 Jahre nach seinem Tod, 19 Jahre nach seinem Tod, sehen wir, dass sich das entwickelt. Weil Satan wird erscheinen, oder beziehungsweise der Antichrist wird auftreffen mit außergewöhnlichen Zeichen und Wundern. Der falsche Prophet wird Feuer vom Himmel fallen lassen und Elia imitieren. Jesus hat uns dreimal gewarnt in den Endzeitreden, lasst euch nicht verführen. Es werden außergewöhnliche Zeichen, Wunder getan werden, um auch wenn es möglich ist, die Auserwählten zu verführen. Deswegen seid wachsam. Nicht gegen Zeichen und Wunder. Du sollst sie von Gott bekehren. Aber du musst unterscheiden, aus welcher Quelle der Kraft sie kommen. Und das wird immer schwieriger. Ich habe diese Woche erst ein Erlebnis in dieser Richtung gehabt. Da gibt es ein südosteuropäischen Land, gibt es eine Bewegung, die jetzt immer mehr ans Internet greift. Und gute Lehre schon. Und Zeichen und Wunder, Freisetzung, öffentliche Dämonen austreiben, die lassen die Dämonen reden, werfen sie raus, Kraftwirkung, alles da. Und dann habe ich mal nachgeforscht, wo das herkommt. Und da bin ich in Nigeria gelandet. Bei einem, der lebt nicht mehr, und ein sogenannter Prophet, der ein riesiges Imperium dort aufgebaut hatte. Privatjets, und der auch dieselben Dinge gemacht hat. Heilung, Befreiung, Predigt, und da war der Prophet des Landes Nigeria in der Politik und hat dann auch öffentlich immer in seinen Großveranstaltungen richtig wie eine Show gemacht, die Dämonen reden lassen und dann auch seine Kraft demonstriert. So. Und es hat immer mehr Menschen angezogen. Und das ist ein Zweig von diesen Nigerianern. Jetzt war mir schon immer komisch, diesen Typ da von Nigeria habe ich nie Bezug drauf gehabt. Aber ein komisches Empfinden. Da habe ich einen Freddy geschrieben. Ich sagte, Freddy, ist Zimbabwe, ne? Ich sage, Freddy, was sagst denn du dazu? Wie schätzt denn du das ein? Du bist vor Ort, du kennst die afrikanische geistige Landschaft viel besser wie ich, kannst es ganz genau einschätzen. Und er sagt, hat mir diese Stellen, Matthäus 24, kopiert und rübergeschickt. Lasst euch nicht verführen. Sagt er, das sind falsche Geister. Das ist nicht der Heilige Geist, sondern dieser Nigerianer. Und andersrum. Er sagt, viele geistliche Leiter, die sich Apostel, Propheten, Pastoren nennen, aus Westafrika, ich kannte es von Kamerun, aber Nigeria mit einbezogen, die ziehen ihre Kraft von Marine Spirits. Also, wie übersetzt man es zu die? Meeresgeister, ne? Marine Spirits. Wie heißt es auf Deutsch? Meere, Meergeister. Na, Water Spirits sind Wassergeister, aber Marine, das heißt mehr im Ozean. Das sind Geister, Ocean, also Ozeangeister. Und die ziehen ihre Kraft davon. Und dieser Nigerianer war der führende Mann von diesen Bewegungen und er hat das an seine Jünger verteilt. Und das ist jetzt in Griechenland angekommen. Das sieht nach außen, du kannst es nicht auseinanderhalten gleich. Und da pilgern jetzt, auch Deutsche pilgern jetzt dahin, gehen auf den Gebetsberg, lassen sich salben und so weiter. Also man muss dort sehr, sehr wachsam sein. Ich will jetzt keine Lehre über die Marine Spirits geben, aber das ist eine ganz, das ist eine Sache, die real ist. Vieles, was du in der Politik, Kosmetik und in der Musikindustrie, auch in christlicher Musikindustrie, wiederfindest, die ziehen ihre Popularität von den Marine Spirits. Diese Geister helfen Menschen, die mit ihnen zusammenarbeiten, auf dieser Welt berühmt zu werden. Es ist nicht alle, aber man muss das unterscheiden. Satan hat ein Hauptquartier im zweiten Himmel und es gibt drei. Und das zweite ist im Ozean. So. Aber lass mal die Thematik, wir wollen nicht die Finsternis beleuchten, aber es ist Realität. Und dort zu diesen Treffen sind auch regelmäßig Apostel, Propheten, Pfarrer, Pastoren dort zusammen mit Freimaurern, die dort ihre Handlung abhalten. Das ist alles Realität. So, also lasst euch nicht verführen. Das heißt nicht, dass man keine Zeichen und Wunder tun, sondern der Herr wirkt mächtige Zeichen und Wunder durch seinen Heiligen Geist. Er wird seinen Geist ausgießen. Aber das Unkraut wird das Seine genauso tun. Wie bei dem Mose. Mose warf seinen Stab hin, kam diese Jannes und Jambres, die ägyptischen Zauberer haben auch ihren Stab hingeworfen. Wurde auch zur Schlange, aber preis dem Herrn, der Stab von Mose hat ihren Stab aufgefressen. Und erst bei den Stechmücken haben die Zauberer gesagt, das können wir nicht. Das muss der Finger Gottes sein. Was ist der Finger Gottes? Was sagt Jesus? Ich treibe die Dämonen durch den Finger Gottes aus, der Heilige Geist. Die haben erst nach dem vierten Glauben, haben die dann gesagt, das können wir jetzt nicht mehr. Aber die ersten drei oder vier Wunder konnten die genauso nachmachen. Bloß die Quelle war anders. Das waren die ägyptischen Zauberer und das war Mose. Das war Gottes Kraft, das war dämonische Kraft. Wir brauchen die Gabe der Geisterunterscheidung, um nicht verführt zu werden, weil Satan versucht, mit ganzer Kraft den Weizen zu zerstören. Was zeichnet diejenigen aus, die auf die Kinder des Bösen auf dieser Seite sich befinden? Ein ganz klares Merkmal hat Jesus schon gebracht. Johannes 2, 17 bis 21. Das sagt er von sich selbst. Johannes 3, 17 bis 21. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, weil Gott die Menschen liebt, sondern damit die Welt durch Christus gerettet wird. Wer an ihn, also an Christus, glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, nämlich Jesus, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Jeder, der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Und hier spricht Jesus davon, dass er vom Vater gesandt wurde, um die Welt zu retten, nicht zu richten. So, und dann fügt er hinzu, wer nicht an den Menschensohn glaubt, der ist schon gerichtet. Das heißt, einfach mal nicht an Jesus zu glauben, aus welchen Gründen nur immer, sei es offener Widerstand und Rebellion gegen Gott, haben wir auf der Straße auch erlebt. Ich bin bewusst Satanist. Ein junger Mensch, wo wir angesprochen haben, zieht seine Hose hoch und dann hat er hier das Zeichen des Antichristen hier auf seinen Beinen. Ich bin bewusst gegen Christus. Ich bin bewusst Atheist. Gut, das ist Skala 10 auf der Seite. Und auf der Seite sind Leute, oh ja, Gott wird schon, irgendwie wird es schon werden. Ne? Und ja, mit Gott, und wenn ich von dieser Erde gehe, ach Mensch, ich sing doch haben wir alle, dass alle in den Himmel kommen und Gott ist doch lieb und nett. Und die Hölle, die gibt es doch gar nicht. Und der Teufel, das ist alles bloß so, ne? Zu Fasching. Das ist doch gar nicht Realität. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Also irgendwie geht es nach dem Tod schon weiter. Beide weigern sich, an das Evangelium zu glauben, weil Gott hat für die gefallene Menschheit nur einen einzigen Ausweg, zurückzukommen zu ihm, nämlich sein Sohn Jesus Christus, der gekommen ist, um zu retten, was zu suchen, zu retten, was verloren ist. Aber jeder Mensch muss sich auch retten lassen. So ist diese Aussage, die auch von dieser Herbergrace-Bewegung immer wieder getätigt wird, dass Gott die vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen Sünden alle vergeben hat, wohl richtig, wenn du glaubst und um Vergebung bittest. Nur dann trifft diese Schriftstelle für dich zu, nicht automatisch. Und genauso hat Jesus klipp und klar gesagt, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an diesen einzigen Ausweg glaubt, den Gott gegeben hat. Und wenn du ein paar Verse weiterschaust, kannst du es noch deutlicher verstehen. Vers 36, wer an den Sohn Gottes glaubt, sagt Jesus selbst, und der Vater hat durch ihn gesprochen. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, also den Himmel, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Amen. So, und wiederum sagen die falschen Lehrer, der Zorn Gottes wurde auf Jesus gelegt vor 2000 Jahren, Jesaja 53, 4 bis 5, definitiv. Jesus hat die Strafen der Hölle, diesen Kelch getrunken, hat den Zorn Gottes getragen für diejenigen, die an ihn glauben. Gibt es keine Verdammnis mehr. Aber damit hört der Vers Römer 8, Vers 1 nicht auf. Das ist nur der erste Teil. Das wird oft zitiert. Für diejenigen, die in Christus Jesus sind, die an ihn glauben, gibt es keine Verdammnis mehr. Richtig. der Zorn Gottes trifft auf dich nicht zu. Davor hat er dich Jesus bewahrt. Und wer nicht glaubt, bei dem bleibt der Zorn Gottes. Aber Römer 8, Vers 1, für diejenigen, die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis mehr, geht weiter, die im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Du musst den ganzen Vers lesen, um das anzuwenden, dass es keine Verdammnis mehr, kein Zorn Gottes für dich gibt, der du in Christus Jesus bist. Ja, du hast Christus angenommen, du bist in Christus. Aber dann ist die Konsequenz, im Geist, im Licht zu wandeln. Und das ist unser, das ist die Thematik, wo wir uns in Zukunft immer mehr beschäftigen werden. Darauf muss der Hauptfokus gerichtet werden. Wenn du dich darauf konzentrierst, Christus nachzufolgen, seinem Licht und im Geist zu wandeln, kannst du nicht verführt werden. Weil er ist dein Licht, er leitet dich, du bist in seinem Lichtkreis oder wie immer und du kannst nicht verführt werden, weil du nah an ihm bist. Das ist unsere Sicherheit. Amen. Und dann bleibt der Zorn Gottes nicht auf dir. Aber ein Christ, der sagt, ich bin errettet, ich bin in Christus, die Verdammnis Gottes trifft mich nicht mehr, aber der im Fleisch wandelt und sich weigert, im Geist zu wandeln, wie die Gnostiker damals gelehrt haben und die Hypokräse heute, an einem Turning, also einem bestimmten Punkt, sagt der Hebräerbrief, gibt es keinen Weg zur Umkehr mehr, wenn man bewusst weiter sündigt. Das ist die Furcht Gottes, die dich auf dem Weg des Lichts hält. Amen. Und das ist das Hauptmerkmal auch der Menschen in der letzten Zeit, wie wir es jetzt in unserer Gesellschaft schon sehen, Vers 19, und erleben und was immer mehr zunehmen wird, was du in der Offenbarung auch wiederfindest, dass die Zornesgerichte, die noch zur Buße führen können, dass die Menschen sich weigern, Buße zu tun. Das hat damit zu tun, was Jesus hier geschrieben hat im Vers 19. Darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, nämlich er. Die Errettung ist immer noch da, bis zum Tag des Herrn. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Amen. Und so ist es heute. Warum weigern sich viele Menschen an Christus zu glauben? Weil sie die Finsternis mehr lieben wie das Licht. Wir haben Leute auf der Straße, junge Leute, die waren so verführt, Satanisten, die haben zitiert aus der Satansbibel und haben gesagt, ihre Dinge dort, ich sage, ihr seid total verführt, Lügen. Nee, das stimmt, was da drin steht. Und wir lieben das, weil dort drin steht, ich brauche keine Gebote mehr zu halten. Hat er mir erst vor kurzem gesagt. In der Satansbibel steht, du kannst leben, wie du willst. Du kannst dich selbst ausleben und du bist keinen Geboten unterworfen. Deswegen diene ich Luzifer und deswegen bleibe ich bei ihm. Ich sage, in meiner Bibel steht es ganz anders. Du musst Buße tun, du musst sterben mit Christus und dann diese Selbstsucht verleugnen und in das neue Leben kommen. Dann kommst du ewiges Leben. Die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, weil sie sich selbst mehr lieben als wie Gott. Das ist erschreckend, dass man das sowas, solche Aussagen immer mehr hört. Aber das merkst du, das Unkraut wächst, die Selbstsucht, der Stolz, die Rebellion, diese Eigensucht, diese Selbstsucht, dieses Ich-Bezogene des Menschen. Ich bin selbst Gott, ich kann selbst bestimmen, was gut und böse ist. Das wächst immer weiter und gipfelt in der Person des Antichristen, dass sich dann in den Tempel setzt, sich selbst als Gott ausgeben wird. Seht ihr, wo wir jetzt stehen? Ja, wir sind jetzt kurz vor der Frucht, kurz vor der Blüte. Also die Gemeinde ist kurz vor ihrer Vollendung. Dauert nicht mal allzu lange. Lasst uns dranbleiben. Und das Böse aber genauso. Die Gemeinde Christi oder die Brautgemeinde von Jesus erkennst du an dem Maßstab, was ich vorhin erwähnt habe, an den Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Nicht an den Zeichen Wunder zuerst, sondern an den Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Und das sagt nicht ich, sondern das steht in der Offenbarung. In der Offenbarung wird immer dann doch Bezug genommen, die dem Antichristen sein Reich widerstehen, sind die, die das Zeugnis Jesu Christi haben und die Gebote Gottes halten. Steht zweimal dort. Und die werden das Mahlzeichen nicht annehmen. Die, die das, ich sag's nochmal, die Brautgemeinde Jesu Christi erkennst du nicht daran, dass sie Zeichen und Wunder wirkt. Die Brautgemeinde Jesu Christi erkennst du daran, dass sie die Gebote Gottes hält. Die das Zeugnis Jesu Christi haben und das heißt der Heilige Geist und die Gebote Gottes halten. Das ist ein Muster, was du durch die Predigten von Jesus wie ein roter Faden erkennen kannst und durch die ganzen Briefe der Apostel erkennst du das. Und geerntet wird am Schluss. Weil die Gebote Gottes halten, bringt dich immer mehr ins Licht, weil Gott Licht ist. Wenn du dich weigerst zu glauben, kommt Finsternis in dich hinein. Kinder des Lichts, Kinder der Finsternis. So, was sagt Jesus jetzt hier weiter in die Ernte von diesem Gleichnis? Vers 39, Matthäus 13, 39, gehen wir mal zurück zu dem Gleichnis. Und dann sagt er, Vers 39, die Ernte ist das Ende der Weltzeit, die Schnitter sind die Engel, wo dieses Feld dann abgeerntet wird. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Da, aus dieser Schriftstelle habe ich schon interessante Aussagen gehört, sagt man, dass die Ernte, das heißt die Ausgießung des Geistes, dass weltweit nochmal alle Menschen die Chance haben, zu Christus zu kommen, dass sie abgeerntet werden. Das steht gar nicht. Das ist aber in der Schriftstelle nicht enthalten. Hier steht, die Ernte ist, wenn Unkraut und Weizen am Ende abgeerntet wird. Und das ist das Ende der Weltzeit. Danach haben die Jünger Jesus gefragt, Matthäus 24, was ist das Zeichen des Endes? Deiner Wiederkunft, also des Endes der Weltzeit. Und da sagt er, zuerst muss das Evangelium allen Nationen gepredigt werden, dann kommt das Ende. Und dann sagt er, wenn er das Gräuelbild in Jerusalem im Tempel stehen seht, dann sind die letzten 3,5 Jahre angebrochen. Könnt ihr euch ausrechnen. Das Gräuelbild der Verwüstung in Matthäus 24 beschreibt der Engel Gabriel dem Daniel in Märchenstellen und lest das mal in Daniel 12. Dann sagt er, wenn ihr dieses Zeichen seht, sind noch 1290 Tage, sagt er zu Daniel. Weil wir reden ja über das Ende, ne? Wann wird das geerntet? Und Gott gibt einen klaren Punkt, nicht der Wiederkunft Christi, wenn die Brautgemeinde holt, sondern die Schrift gibt in mehreren Stellen, auch in der Offenbarung mehrmals, diese Zeitangabe von 42 Monaten, 3,5 Jahren, 1260 Tagen. Und das erste Mal findest du das bei Daniel. Und Daniel 12, dort ist Daniel von diesen ganzen Prophetien ist total überwältigt, Vision. Er sagt, was ist denn das Ende des Ganzen? Und dann sagt der Engel zu ihm, wenn das Gräuelbild der Verwüstung aufgerichtet wird in Jerusalem, dort, wo es nicht stehen soll, dann sind es noch 1290 Tage. Ihr könnt alles lesen, Daniel 12. Zuvor schreibt er, dass das mit der Auferstehung der Gerechten und Ungerechten zu tun hat. Also es ist die letzte Zeit und das Bedrängnis kommt über Israel. So. Warum, sagt der Engel, 1290 Tage zu Daniel, während der Offenbarung immer 1260 Jahre steht? 1260 sind 3,5 Jahre. Warum gibt der Engel bei Daniel noch 30 Jahre dazu? Gute Frage, ne? Also es lässt sich anhand dieses Beispiels auch ganz gut erklären, dieses Gleichnis. Aber machen wir jetzt mal keine Zahlenglauberei. Aber bloß das Ende der Welt wird eingeläutet, wenn das Standbild in Jerusalem steht. Lest es nochmal durch, die 70-Jahr-Woche von Daniel, in diesem Artikel könnt ihr das genau durchlesen, habe ich das ganz ausführlich beschrieben. Und Jesus nimmt in Matthäus 24 Bezug und er sagt, wie es bei Daniel geschrieben steht. So. Dann wird das Ende sein. Und was ist das Ende der Weltzeit, der Tag des Herrn? Wenn Jesus Christus sichtbar zurückkommt. Er setzt diesem Zeitalter ein Ende. Und der Tag des Herrn beginnt mit der Entrückung der Gemeinde und endet mit dem sichtbaren Wiederkommen des Herrn. Wie gesagt, ich habe in dem Artikel zig Schriftstellen, die das belegen. Ich rufe es bloß nochmal in Erinnerung, weil damit ihr dort fest seid in den Dingen. Beginnt mit der Entrückung der Brautgemeinde und endet mit dem Gericht, wenn Jesus zurückkommt. Israel lassen wir mal raus. Das hat dort auch seine spezielle Bedeutung. Aber wie gesagt, das ist heute nicht die Zeit. Gleich, Vers 40, gleich wie man das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende der Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden die, die zur Sünde verführen und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln. Und das sind die Merkmale dessen der Söhne der Finsternis. Und sie werden in den Feuerofen geworfen, dort wird Heulen, Zähne, Knirschen sein. Und die Gerechten werden leuchten, Licht, Licht, wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Die Zeit des Erntes bedeutet, dass diejenigen, die sich weigern, dem Erlösungsangebot Jesu Christi zu glauben, dass diese Zeit der Gnade ein Ablaufdatum hat. Nicht, dass die Gnade Gottes erlischt, sondern die Zeit der Gnade, wo die Gnade gewährt wird, hat ein Ablaufdatum. Und spätestens dann, wenn das Gräuelbild der Verführung im Tempel steht, die letzten drei Halbjahre angebrochen sind und wo Paulus das beschreibt in 2. Thessalonicher 2, ja, dass der Sohn des Verderbens sich in den Tempel setzen wird, sich selbst aus Gott ausgibt, dann kann man die letzte Warnung Gottes, jetzt sind es noch 3,5 Jahre Buße zu tun, noch rüberzukommen ins Reich des Lichts. Aber dann ist Schluss. Und diejenigen, die sich geweigert haben zu glauben, sie werden dann das ewige Feuer erleiden. Da wird Heulen und Zähneknirschen sein. Das ist ein Ausdruck für die Hölle. Jesus mehrmals verwendet den Begriff. Und die Gerechten werden leuchten wie die Sonne im Reich des Vaters. Amen. Die im Licht bleiben, im Licht wandeln, die werden am Ende ins Reich Gottes geerntet und sie werden Licht sein, wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Ist das nicht gewaltig? Und damit ist die Entrückung auch gemeint. Und 1. Johannes 3, Vers 2 sagt Johannes, jetzt sind wir Kinder Gottes, aber man kann es noch nicht sehen. Also man sieht noch nicht, dass wir uns unterscheiden von den anderen Menschen, von unserem Aussehen. Aber wenn er kommt, werden wir ihm gleich sein, wie er ist. Amen. Und das geht im Bruchteil von der Sekunde. Wir laufen die ganze Welt, die ganze Bevölkerung dieses Globus läuft auf dieses Ereignis zu. Unkraut und Weizen wächst ununterbrochen. Für uns ist bloß wichtig, dass wir als Weizen wachsen und nicht stehen bleiben. Dass wir Licht werden und Licht zunehmen. Und wenn die Ernte kommt, werden wir wie leuchten, wie die Sonne im Reich unseres Vaters. Das heißt, wir werden leuchten, wir werden Licht sein, wie Christus Licht ist. Aber davor muss alle Finsternis aus uns heraus. Das ist der Prozess der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Aber wir werden Christus gleich sein, wie er ist. Licht leuchten, wie die Sonne im Reich des Vaters. Ist das nicht stark? Das liegt vor uns, ihr Lieben. Und das geschieht. Jetzt laufen wir drauf zu. Und jeder Tag ist ein Tag, sich vorzubereiten. Aber ihr Lieben, die Schrift sagt so deutlich, der Tag des Herrn ist nahe. Das heißt, er kommt und es ist ein Tag, wo sich die Dinge weltweit komplett verändern werden. Dann wirst du sehen, wer in Christus ist und wer nicht in Christus ist. Und dann werden die sich weigern zu glauben, die sagen, es gibt keinen Zorn Gottes, Gott ist ja alles Liebe. Und die sagen, ich bin bewusst Atheist, ich diene Luzifer. Die werden erkennen, dass sie verführt sind. Leider. Gibt es einen zu spät. Jesus kommt nämlich mit diesem Feuer. Jesus beschreibt das in dem Gleichnis und Paulus erklärt das, wie das abläuft. Paulus sagt in 2. Thessalonicher 1, 7 bis 9, wie das ausschaut. Und er sagt, Einfluss 8 und 9, ich sag's mal so. 2. Thessalonicher 1, Vers 7, ja, bis 9. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, wird Gott mit Ruhe vergelten. Das heißt für uns, die wir jetzt Bedrängnis erleben, weil das Leben als Christ ist nicht einfach. Heiligung ist kein Zuckerlecken. Mit der Kraft des Heiligen Geistes bringt dich durch. Aber was für uns die Problematik in der Heiligung ist, ist unser Fleisch. Weil unser Fleisch sich ständig gegen den Geist auflehnt. Galater 3. Das Fleisch in uns, die alte Natur, begehrt ständig auf. Und unser größter Feind ist nicht Satan, unser größter Feind ist unser Fleisch. Weil unser Fleisch will nicht, was des Geistes Gottes ist. Will unser Fleisch beten? Nein. Will unser Fleisch Bibel lesen? Nein. Will unser Fleisch anbeten und in Sprachen beten? Nein. Was will unser Fleisch? Essen, trinken, also eheliche Gemeinschaft und Bequemlichkeit. Das ist das, was unser Fleisch will. Und es hat eine deutliche Sprache. Und dieses Fleisch muss gekreuzigt werden, um in den Geist zu kommen. Es muss eine Balance halten. Da darfst du essen, trinken und ehrliche Gemeinschaft haben und dich ausruhen. Urlaub, alles gut. Aber es braucht die Balance. Immer dann, wenn du sagst, jetzt ist Gebet dran. Oder jetzt lese ich das Wort Gottes. Klappende Augen zu. Müde. Dein Fleisch sorgt dafür. Oder zum Gebet. Oh, keine Worte. Und alles so schwer. Dein Fleisch. Schieb's nicht auf den Teufel, auf die Atmosphäre, die ist da. Aber die arbeitet mit deinem Fleisch. Zu wachsen im Geist heißt, Licht zu werden und das Fleisch unter die Füße zu kriegen. Amen. Und das ist eigentlich unser größtes Problem als Christ, oder? Und das ist die Thematik, wo wir uns mal mehr beschäftigen wollen. Weil das Fleisch ist kein Licht. Das Fleisch ist Finsternis. Okay. Aber wir gehen auf den Tag der Ruhe zu. Das heißt, nach der Bedrängnis kommt Vers 7 für uns eine Ruhe. Für uns kommt Schabbat und zwar 1000 Jahre lang. Die Erde kriegt 1000 Jahre ihren Ruhetag, wenn Christus hier herrscht. 1000 Jahre Ruhe hier. Frieden. Wir haben 1000 Jahre Ruhe. Wir gehen in die Ruhe ein in Christus. Jetzt haben wir Bedrängnisse, wir haben Schwierigkeiten. Wenn Christus kommt, wenn wir mit ihm zurückkehren und er herrscht hier 1000 Jahre auf dieser Erde, Ruhe, Frieden. Es wird auf diesem Planeten so sein, wie vorher im Paradies. Aber das sind noch, was vorher kommt. Aber für uns als Christen, wir gucken schon auf die Ruhe, weil für uns ist ja der Zorn Gottes, gilt uns nicht. Amen. Für mich ist die größte Gewissheit, siegreich ermutigt in die Endzeit zu gehen, diese Schriftstellen, die besorgen, dass wir, die wir an Christus glauben, vor dem kommenden Zorn bewahrt werden. Wir werden den nicht erleben. Und der Tag des Herrn bedeutet, die Gemeinde wird weggenommen, bevor der Zorn ausgegossen wird. Wie in den Tagen Noahs. Türe zu, Arche weg, Flut kam. Lot raus aus Sodom und Gomorra und seine Familie, seine Frau hat es verpasst, aber auf dem Weg muss man auch aufpassen, dass man nicht umdreht. Noah raus und seine Familie und das Feuer fiel. Und genauso sagt Jesus, wird es sein am Tag des Herrn. Die Gemeinde weg, die Brautgemeinde, die fertig ist, die reif ist, die Licht ist und dann kommt das Gericht. Und davor hat uns Christus Jesus bewahrt. Vor dem ewigen Gericht und vor den irdischen Gerichten wird er. Sagt das Wort, hundertprozentig hat uns Christus bewahrt. Amen. Also lasst uns wirklich vorbereitet sein, Licht werden, damit wir dann auch entnommen werden von dieser Erde, wenn es soweit ist, in die Ruhe zu kommen. So, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, hier steht das, was hat Jesus vorher gesagt? In Matthäus 13, er kommt mit seinen Engeln und sendet seine Engel aus. Und dann steht hier, er kommt vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, bei seinem sichtbaren Wiederkommen, in flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam gewesen sind. Ganz klare Aussage. Das Gleichnis, Matthäus 13 und hier, greift das Paulus nochmal auf und erklärt, wie das abläuft. Das ist nicht die Entrückung der Brautgemeinde. Für uns kommt Jesus nicht im flammenden Feuer. Für uns kommt er in die Wolken zurück, um seine Braut abzuholen, für die er eine Stätte bereitet hat, damit wir mit ihm wohnen. Amen. Johannes 12. Aber versteht ihr, das ist der Weg Gottes mit der Gemeinde. Aber mit denen, hier steht es so deutlich, die Gott nicht anerkennen, die Gott leugnen, die sagen, es gibt keinen Gott. Und die das Evangelium, was sie retten würde in alle Ewigkeit, sie würden die Herrlichkeit mit Gott verbringen. Die sich weigern, steht hier, dem Evangelium zu gehorchen. Deswegen habe ich den Begriff am Anfang geprägt, nicht einfach Gottlose, Ungläubige, sondern es sind Menschen, die sich weigern, dem Evangelium zu gehorchen, die es gehört haben und sagen, nein. Für die kommt Jesus mit flammendem Feuer und diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Macht. Amen. Das sind Realitäten, die kannst du nicht wegdiskutieren. Da steht jeder humanistische Geist auf, weil er sagt, das gibt es nicht. Wenn in dir da was aufsteht, dann brauchst du Befreiung vom Geist des Humanismus. Gibt es auch religiösen Humanismus. Das Begriff von mir, religiöser Humanismus, habe ich schon mehreren Leuten mal gesagt, die so im Fleisch wandeln und dann ihre eigenen Dinge und das mit frommen Floskeln der Geist sagt, dann sage ich, das ist religiöser Humanismus. Das befriedigt dein Fleisch, auch nicht den Geist. Du brauchst Befreiung, wenn das was aufsteht. Auf der anderen Seite müssen wir, das Herz des Vaters ist, dass wir betrübt sind über die Menschen, die auf dieses Schicksal hinlaufen. Wir wissen, was ihnen blüht. Wir wissen, was auf uns drauf zukommt. Wir wissen aber auch, was auf sie drauf zukommt. Die sich weigern zu glauben. Das heißt, Jesus kommt auf diese Erde kommt eine Zeit zu von flammendem Feuer, die wir als Brautgemeinde nicht miterleben werden. Und das nennt sich der Zorn des Lammes. Offenbarung 6, das sechste Siegel. Das letzte Siegel. Das ist die Sonnenfinsternis. Und jetzt ist die Zeit seines Zorns gekommen. Der Zorn des Lammes ist gekommen und die Menschen verstecken sich unter allen möglichen Höhlen und verkriechen sich. Denn furchtbar ist es, den Zorn Gottes und des Lammes, steht dort, der Zorn des Lammes zu erleben. Das heißt, Jesus ist das Lamm, was für uns geschlachtet wurde. Aber für all diejenigen, die sich weigern, dieses ultimative Opfer Gottes anzunehmen, kommt er als das zornige Lamm und mit Feuer. Da gibt es auch kein Zurück mehr. Da kannst du nicht sagen, wenn es brennt an der Fußsohle, ich tue noch Buße. Das ist zu spät. Die Gnade ist abgelaufen. Es gibt einen Punkt, wo die Gnade abläuft und dann kommt das Feuer. Und durch das Feuer wird diese Erde gereinigt von allem Bösen. Versteht ihr? Das Feuer des Heiligen Geistes ist zu Pfingsten gefallen und hat die Jünger, die 120, vom Fleisch gereinigt. Das Fleisch wurde verzehrt, deswegen war die voll des Geistes auf der Straße. Wenn das Feuer des Geistes unser Fleisch verzehrt, ne? Und wir als Licht Gottes weiterwachsen, erleben wir das Feuer des Gerichts nicht. Aber wer sich weigert, dem Feuer des Geistes sich jetzt auszusetzen, erlebt das Feuer des Gerichts. Gott ist Feuer, seine Liebe ist Feuer, erst ein verzehrendes Feuer. Also wie gesagt, es ist nur, weil ihr nicht Amen sagt, ist es hier in der Technik. Alles gut, ich gehe mal rüber. Ja. So, aber diese Phase, wo diese Erde gereinigt wird von Feuer, ist nur relativ kurz. Und deswegen sagt der Engel zu Daniel 1290 Tage. Also könnte man durchaus annehmen, dass diese Reinigung 30 Tage dauert. Und der Engel sagt nämlich zu ihm, wohl dem, der 1290 Tage erreicht nach der Aufrichtung des Standbildes. Wie gesagt, Daniel ist an Juden geschrieben. Ne? Versteht das mal richtig, ist nicht an die Gemeinde geschrieben. Gab es damals noch nicht. Das mal als Nebensatz, damit wir das nicht durcheinander bringen. Aber diese Erde wird tatsächlich durch das Feuer gereinigt und dann kommt die Zeit der Wiederherstellung. Das hat Petrus auch gesagt. Er sagt in Apostelgeschichte 3, Jesus ist in dem Himmel aufgenommen, er muss im Himmel bleiben, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Und das bedeutet nicht, dass, wie manche lernen, dass die Geistesgaben wiederhergestellt werden. Hätte das Petrus damals gesagt, dass du meinst, die Geistesgaben wiederhergestellt, hat er gesagt, was? Wir sind doch voll des Geistes. Die Zeit der Wiederherstellung bedeutet die Wiedergeburt der Erde, wo hier auf diesem Planeten alles wiederhergestellt wird, was Adam und Eva verloren haben im Paradies. Das ist die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Und dafür kommt Jesus sichtbar zurück. Und das beginnt mit der Entrückung derer, die dann mit ihm regieren werden als Könige und Priester. Dann das Feuer über die, die sich weigern zu gehorchen. Wie gesagt, Israel hat auch noch einen Part. Und dann kommt die Wiedergeburt dieser Erde. Die Erde wird wiedergeboren. Da muss erst versterben. Die wird aus diesem Feuer des Gerichts, wird dieser Planet wiedergeboren. Matthäus 19 sagt er zu seinen Jüngern, bei der Wiedergeburt dieser Erde werdet ihr mit mir auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen die alten Propheten gesprochen haben, lest ihr. Ich, wie gesagt, habe ich alles dort in die Schriftstellen, dort in dem Artikel drin. Die altestamentlichen Schriftstellen besagen, dass es einen neuen Himmel, eine neue Erde gibt. Das heißt, 1000 Jahre hier, wenn Jesus Christus herrscht auf dem Thron Davids. Und es wird so sein wie im Paradies. Der Wolf wird mit dem Lamm weiden. Das Kalb wird mit dem Löwe, Jesaja steht, das Kalb wird mit dem Löwe Stroh fressen. Der Junge, der entwöhnte Knabe wird am Loch der Otter spielen. Selbst die Schlangen beißen nicht mehr. Und es wird Friede sein und keine Ungerechtigkeit auf meinem ganzen heiligen Berg, sagt Gott. Amen. Das ist das, worauf wir drauf zulaufen. Da kommen wir wieder zurück. Nachdem die Reinigung durch ist, preis dem Herrn, wird hier auf dieser Erde es so sein wie im Paradies. Denk mal dran, wenn du wieder mal von Herrn Habeck irgendwas hörst über Gaspreisumlage und das mal Öko und nochmal Öko und Klima und immer teurer. Dann sag, ja, ich weiß, ich habe das beste Konzept über diese ganze Geschichte, wie das Klimaproblem gelöst wird und wie die Energiekrise gelöst wird. Steht in meiner Bibel, die Sünde raus, das Böse weg, Jesus kommt und alles wird gut. Amen. Darauf, laufen wir drauf zu. Wir werden dann mit Jesus hier herrschen und regieren. Du wirst dich auf diesem Planeten, du wirst diesen Planeten nicht wiedererkennen. Wie der Garten Eden. Ist das nicht genial? Amen. Das ist die Verheißung, die Wiederherstellung aller Dinge. Dafür hat Jesus bezahlt. Darauf hat er hingearbeitet. Das ist das Ziel. Dort kommt der Weizen hin, auf dieses mit Christus zu herrschen. Die Juden damals, selbst die Jünger, haben in Apostelgeschichte 1, Vers 4, 5, haben das noch durcheinander gehauen. Die haben nicht erkannt aus den alttestamentlichen Schriften, obwohl die 3,5 Jahre mit Jesus zusammen waren, dass das Leiden und Sterben des Messias, Lamm Gottes, etwas anders ist, als wie zu herrschen als Löwe auf dem Thron des Stammes in Jerusalem, auf dem Thron Jerusalem. Die haben gesagt, richtest du jetzt deine Herrschaft auf? Jetzt ist es soweit. Und Jesus sagt, nein, geht erst in die Nation. Ist das nicht genial? Dass Gott nicht nur die Juden liebt, sondern uns, er liebt jeden Menschen. Und er hat das jüdische Volk um unsretwillen verworfen, hat ihnen den Sinn verblendet und immer mehr erkennen die Wahrheit in dem Messias. Aber trotzdem, der Großteil der Juden ist immer noch verblendet, um unsretwillen, damit die deutsche Nation, die so gottlos noch ist, die Buße braucht, hineingeboren werden kann in das Reich Gottes. Amen. Das ist die Liebe des Vaters. Denn seine Wege, Römer 12, sind unausforschlich. Kannst du nicht begreifen. Das sind seine Wege. Mit uns aus den Nationen. Gott liebt uns. Amen. Und er möchte, dass wir mit Israel regieren in seinem Reich. Kein Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden. Das gibt es im Neuen Bund nicht mehr. Halleluja. Wir haben Anteil an allen Segnungen und Verheißungen. des Volkes. Und da gehört die Wiederherstellung aller Dinge dazu. Also die besten Tage liegen noch vor uns. Amen. Amen dazu, dass wir das Feuer nicht erleben müssen. Wir müssen bedrängt, die Gemeinde muss durch Bedrängnis, durch Verfolgung, die Hitze der Bedrängnis erleiden, aber nicht das Feuer des Gerichts. Und dann sind wir wieder hier auf dieser Erde und erleben, das sind die Wege Gottes. Ne? Und das hat Jesus schon in diesem Gleichnis zur Aussage gebracht, mit seinen kurzen, prägnanten Worten, wo so viel hinter jeder Aussage Jesus steckt. Ganzes Buch. Aber das Muster findest du durch die ganze Schrift wieder. Und so kannst du auch die Endzeit, die Schrift stellen und das, was uns bewegt, einordnen. Es muss mit dem Gesamtzeugnis der Schrift übereinstimmen. Denn wir, und leider ist es in vielen Gemeinden, ich habe das schon von Leuten gehört, und dort wird leider nicht über diese Thematik gesprochen. Man predigt über viele Dinge, aber nicht über das, dass die Leute eine klare Sichtweise haben. Und manche sagen, naja, einen Antichristen gibt es nicht mehr. Den gab es immer mal, aber Hitler war vielleicht mal einer und so. Aber Antichrist kommt nicht. Auch charismatische Leiter sagen sich Zeugs. Und beruhigen damit sich selbst und ihr Volk, dem sie dienen. Die Wiederkunft Jesu wird oft auch geleugnet. Wo sich doch jetzt die Gemeinde darauf vorbereiten sollte. Was denkt ihr denn, was geschieht hier, wenn der Heilige Geist fällt? Dann wirst du solche Predigten jede Woche hören. Ich habe die ganze Erweckungsgeschichte mal letztes Jahr im Urlaub studiert, in so einem dicken englischen Buch von Maria Woodward Edder, was sie immer aufgeschrieben hat. Die Frau mag ich sehr, und die war voll des Geistes in der Lehne, wenn die den Zeigefinger erhoben hat und gepredigt. Und bei ihr wurden die Leute wie von einer Sense gemäht, lachen die überall rum im Saal und sind gerettet, geheilt, befreit, wurde aufgestanden. Also das ist enorm. In jeder die hat auch einen Einsichten gehabt, wo Gott sie entrückt hat im Himmel und gezeigt hat über die letzten Dinge, solche Sachen ihr erklärt. Und Geistesausgießung, Geistestaufen sind geschehen. Und dann haben die Leute, nachdem sie den Geist getauft wurden, haben die sofort in Sprachen natürlich geredet. Und fast jede Auslegung, die hatten auch sofort die Gabe der Auslegung, fast jede Auslegung war das Thema. Durch die ganze Erweckungszeit. Macht euch bereit, Jesus kommt bald. Die hatten während Lobpreis, sind in den Himmel entrückt worden, die haben gesehen, wie das abgeht, wie das himmlische Tor im himmlischen Jerusalem sich öffnet. Jesus auf seinen Streitwagen rauskommt, der Engel, Halleluja, die Posaune bläst und Gott, der Vater, sagt jetzt. Das haben die regelmäßig in Vision gesehen und dass man sich vorbereiten sollte. Und sie hat gesehen in einer Vision vom Herrn, dass die gesamte Christenheit sich auf einer Art wie Treppe befindet. Und je weiter man die Treppe hochging, umso heller wurden diese Gläubigen. Und nur die ganz hell waren, Epheser 5, die waren bereit, wenn Jesus zurückkam. Und die hat die Leute immer mit diesen Botschaften ermutigt. Hört man jetzt gerade ein. Und Gott hat zu ihnen gesagt, die so halb Licht sind, sind nicht bereit, sie bleiben zurück. Deswegen ist die Hauptbotschaft des Heiligen Geistes für uns heute, werdet Licht, denn Gott ist Licht. Dass ihr bereit seid, wenn Jesus kommt. Da kannst du sagen, okay, das war ja bis 1909 oder 10 so, vor 100 Jahren, warum ist denn da Jesus noch nie gekommen, sind 100 Jahre vergangen. Ihr Lieben, immer, wenn der Heilige Geist wirkt, lenkt er auf dieses Thema. Jeder Apostel hat gedacht, dass Jesus zu seinen Lebzeiten wiederkommt. Jeder geisterfüllte Leiter in der Kirchengeschichte hat geglaubt, Jesus kommt zu seinen Zeiten wieder. Warum bewirkt es der Heilige Geist? Wenn wir jetzt schon 2000 Jahre haben, warum bewirkt er das in jeder Generation? Damit wir zubereitet werden, auf dieser Leiter wachsen und dann ins Zimmer, damit unser Fleisch uns nicht wieder übernimmt. damit wir am Ball bleiben, damit wir auf dieses Ereignis zugehen und vorbereitet sind. Diese Naherwartung muss brennen in unserem Herzen. Und das war schon, damit schließe ich dann aber mit Petrus nochmal, 2. Petrus, und um nochmal Wort her, nochmal von Petrus nochmal in Bezug zu haben. Er sagte im 3. Kapitel, ab Vers 2, damit ihr die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt worden sind. Damit meint er die alttestamentlichen Propheten. Und an das, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Petrus sagt hier, denkt an das, was die alttestamentlichen Propheten verheißen haben und was Jesus uns gesagt hat und was wir euch gesagt haben. Hier geht es um die Wiederherstellung aller Dinge. Den neuen Himmel, neue Erde. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen fleischernen Lüsten wandeln. Das heißt, in der Gemeinde werden am Ende Spötter auftreffen. Das war damals so und es wird immer mehr zunehmen. Die sagen, die nach ihrem Fleisch wandeln, nach ihren Lüsten und die sagen, die spotten und die sagen, wo ist denn die Wiederkunft des Herrn? Ihr redet immer, dass Jesus wiederkommt. Wo ist er denn? Und das sagt Petrus hier, dass das auch in der Gemeinde zunehmen wird am Ende, die Wiederkunft des Herrn in Frage stellen. Warum? Weil sie ihren eigenen Lüsten, ihrem Fleisch dienen. Steht hier. Weil wenn du wüsstest, dass Jesus wiederkäme, morgen oder übermorgen, du würdest ein ganz anderes Leben führen. Aber deswegen leugnen sie, denn dann sagen sie, seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es vom Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Die sagen, ist doch alles so. Was soll sich denn noch ändern hier auf dieser Erde? Es war schon immer so und es, ne? Und es wird immer so sein. Hier ändert sich nichts. Also die leugnen diesen Tag, wo plötzlich alles abrupt sich verändert. Das passiert nicht. Dann sagt Petrus etwas ganz Interessantes. Er sagt, dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es vor Zeiten Himmel gab, eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist, inmitten des Wassers bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Welt infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort Gottes aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Was Petrus hier zum Ausdruck bringt, er sagt, die sowas behaupten, dass sich nichts verändert, die übersehen, dass dieser Planet schon zweimal durch Wasser gerichtet wurde. Interessant. Es gab schon zweimal auf diesem Planeten ein weltweites, globales Gericht durch Wasser, wo alles Leben vernichtet wurde. Und Gott hat das wieder erneuert. Und dann ging es auf diesem Planeten weiter. Und genauso wird diese jetzige Erde aufbewahrt für das Gericht und danach geht es weiter. Das Gericht durch Feuer. Und das, was viele nicht rauslesen, ist, dass es zwischen dem ersten und zweiten Vers im ersten Buch Mose eine Kluft gibt. Im ersten Vers der Schrift steht geschrieben, Gott aber schuf Himmel und Erde. Punkt. Dann ist sogar in meiner Bibel so viel Platz. Dann geht es weiter. Und die Erde war wüst und leer. Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann sprach Gott, na, es werde Licht. Und das heißt, diese Erde wurde schon mal, schreibt Petrus hier, durch das Wasser gerichtet. Nämlich nach dem Fall Luzifers hat es Auswirkungen auf diesen Planeten gehabt. Und das, was gut war, wurde durch das Wasser gerichtet. Dass es vorzeiten Himmel gab, eine Erde aus dem Wasser heraus und mitten des Wassers bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dann sprach ja Gott, dass die Erde sich formte. Auf diesem Wasser, was die Erde umgeben hat, entstand dieser Planet, den wir vor der Sintflut hatten. Und durch das Wort Gottes entstand die Erde. Und diese wurde dann wieder durch das Wasser bei Noah vernichtet. Das heißt, die Menge von Wasser, die kurz nach der Schöpfung, weil bevor der Mensch geschaffen wurde, wurde ja Luzifer, ist ja gefallen, wurde diese Erde schon mal mit Wasser gerichtet. Und diese Menge von Wasser war vorhanden, um dann zur Sintflut das erneut zu tun. Und also hat sich seit der Schöpfung nichts geändert, sondern es gab schon zweimal Gericht. Und so sagt Petrus, dass es nochmal durch Feuer geschehen wird. Dass man sich dort auch nicht täuscht. Gut. Vielleicht noch eine ganz letzte Anmerkung dazu, weil Petrus ja schreibt, und wir lesen das ja in den ersten Versen der Schrift, dass Gott sprach und dann schied sich das Wasser, ne, über dem Himmel und unter dem Himmel und es entstand das trockene Land. Und nur indem Gott gesprochen hat, wurde das geschaffen. Und dann steht hier, und diese jetzige Himmel und jetzige Erde, auf der wir leben, wird durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer des Gerichts. Wird Gott dann sprechen, jetzt komme Feuer? Nein, dieses Wort Gottes hast du hier. Gott hat es in seinem Wort ganz klar beschrieben, dass das kommen wird. Versteht ihr, was ich jetzt sagen will? Wenn Gott damals zur Erschaffung der Erde gesprochen hat und es geschah, und jetzt sagt er, dass das Wort Gottes, das aussagt, dass das kommen wird, dieses Gericht, hat das geschriebene Wort, was wir hier in der Hand halten, explosive schöpferische Kraft. Das sollte uns diese Bedeutung dessen, was du zwischen diesen zwei Buchdeckern in der Hand hast, dieses Geist, dieses Leben, diese Kraft Gottes, die in seinem Wort liegt, mal verdeutlichen. Wenn er damals zur Schöpfung sprach und dann hat sich aus diesem Wasserchaos die Erde vor der Sintflut geformt. Und er sagt, durch dieses Wort Gottes, was du hier drin hast, wird die Erde aufgespart für das Feuer des Gerichts. Das heißt, was Gott verheißen hat, wird er auch tun. Hundertprozentig. Und es hat in sich dieselbe schöpferische, verändernde Kraft, wie du das im Beispiel der Schöpfung siehst. Amen. Deswegen lasst uns das Wort nicht sezieren in vor dem Kreuz oder nach dem Kreuz, altes, neues. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht und trägt in sich diese Kraft. Amen. Vater, wir danken dir, Herr, für dein lebendiges Wort. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst. Und ich bete, Herr, dass du das Wort befestigst in unserem Herzen, dass du es immer wieder bewässerst, dass wir darüber nachsinnen und dass du uns tiefergehende Offenbarung und Erkenntnis schenkst, die in unserem Herzen fest gegründet und verwurzelt ist. Ich bete, Herr, dass du die Kraft deines Wortes in uns entfaltest, Herr. Und wir wollen dir nicht widerstehen, sondern wollen dir unser Herzen öffnen und leuchte du in unser Herzen und decke die Dinge auf, die noch Finsternis darstellen, damit wir zum guten Weizen gehören, wenn du zurückkehrst. Lass uns da ausgerichtet sein und erkennen, dass du Vater Licht bist, dass du Jesus Licht bist und dass wir Kinder des Lichts sind und entsprechend auch leben. Und ich danke dir für diese unaussprechliche Herrlichkeit, die du für uns, deine Kinder, vorbereitet hast. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen.